Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Wer will in Deutschland einen totalitären Staat errichten? Ich sehe die Gruppen im Bereich des Linksextremismus. Wenn es heißt, bei Klimaschutz, da haben wir keine Zeit mehr für Demokratie und Rechtsstaat. Das ist klar verfassungsfeindlich. Jeder Einzelne kann jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
Was ist vielleicht Ihre zentrale Erkenntnis von diesem Artikel von Thomas Haldenwang?
Ich hatte mir dabei gedacht, als ich ihn las, ob Thomas Haldenwang wirklich begriffen hat, was er geschrieben hat. So ungeheuerlich ist das.
Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich bin heute hier in Zürich mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der ja vor nicht allzu langer Zeit die Werteunion als eigenständige Partei gegründet hat. Vielen herzlichen Dank, Herr Maaßen. Heute steht das Zentrum des Gesprächs steht im Rahmen des Verfassungsschutzes. Und zwar hat vor nicht allzu langer Zeit hat Herr Thomas Haldenwang, der Präsident dieser Behörde, hat einen bemerkenswerten Artikel in der FAZ geschrieben. Titel: Die Meinungsfreiheit ist kein Freibrief für Verfassungsfeinde. Damit wurde quasi die Diskussion gekontert. Er hat sich damit erklärt, aufgrund der zunehmenden Kritik, die auch Sie geäußert haben, die Sie quasi als, Sie waren da quasi Stein des Anstoßes dieser Kritik an dieser Behörde. Er hat sich nun rechtfertigt mit diesem Artikel. Was haben Sie gedacht, als Sie das gelesen haben? Was ist vielleicht Ihre zentrale Erkenntnis von diesem Artikel von Thomas Haldenwang?
Also, ich hatte mir dabei gedacht, als ich ihn las, ob Thomas Haldenwang wirklich begriffen hat, was er geschrieben hat. So ungeheuerlich ist das aus meiner Perspektive. Sie müssen sehen, der Verfassungsschutz hat eigentlich eine ganz klare Aufgabe, die auch durch klare Rahmenbedingungen festgelegt ist. Und mein Eindruck ist, in der letzten Zeit unter Thomas Haldenwang sind die Kompetenzen schleichend erweitert worden. Viele haben es nicht begriffen, viele haben es mitgemacht, weil alles dem angeblichen Demokratieschutz dient. Aber was wir jetzt wahrnehmen ist, dass das eigentlich ein Frontalangriff auf die Demokratie ist. Es fängt damit an, dass es grundsätzlich nicht Sache des Verfassungsschutzes ist, Einzelpersonen zu beobachten. Wir hatten mal einen Sündenfall gemacht, muss ich sagen, als wir den Verfassungsschutz für kompetent erklärten im Gesetz für die Beobachtung von islamistischen Einzeltätern. Sie müssen wissen, die Regelung in Deutschland, auch die vom Verfassungsgericht so vorgesehene Regelung ist, dass die Polizei zuständig ist für die Gefahrenabwehr und für die Strafverfolgung. Und der Verfassungsschutz ist mit Blick eben auf das Rechtsgut, Schutz eben der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, nur zuständig für die Beobachtung von Personengruppen. Und nicht von Einzelpersonen. Das sollte eine Abkehr sein von der Gestapo, eine Abkehr von der Stasi, wo Einzelpersonen vom Verfassungsschutz, beziehungsweise man nannte ihn damals eben Gestapo oder Stasi, vom Inlandsgeheimdienst beobachtet wurden. Und jetzt sehe ich, dass es schrittweise immer weiter ausgedehnt wurde. Es war ein Grund gewesen zu sagen, der Verfassungsschutz ist auch zuständig für nicht organisationsgebundene Einzelpersonen, weil jemand muss das tun, wenn es die Polizei nicht tun darf, dann der Verfassungsschutz. Aber jetzt sehe ich, dass es immer weiter ausgedehnt wird. Jeder Einzelne kann jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und dann sehe ich, dass die Kompetenzen erweitert worden sind. Es geht nicht mehr um den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sondern es geht darum, zu verhindern, dass der Staat in Anführungszeichen delegitimiert wird und dass Politiker, dass man sich über sie lustig macht oder verächtlich macht. Das ist nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes.
Herr Haldenwang argumentiert, die Behörde, die er präsidiert, sei keine Gesinnungspolizei und auch kein Regierungsschutz. Stattdessen gehe es darum, die Demokratie zu schützen, zu beschützen, denn die sei, das sagt er, das schreibt er wortwörtlich, noch nie so in Gefahr oder selten so in Gefahr gewesen wie heute. Was sagen Sie dazu?
Also das überzeugt mich überhaupt nicht, was er geschrieben hat. Es überzeugt mich überhaupt nicht. Zum einen, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden soll durch derartige Maßnahmen, wie er sie ergreift, also die Beobachtung von Personen, die angeblich den Staat delegitimieren und verächtlich machen. Und dann frage ich mich, in was für einer kurzlebigen Zeit er lebt. Man muss dran denken, wie gefährdet der Staat 1950 bis, ich sage mal, 70 war, durch die Stasi, die in Westdeutschland Menschen verschleppt hatte, die Einfluss genommen hatte auf Regierungsentscheidungen. Man denke nur, dass Bundestagsabgeordnete von der Stasi gekauft worden sind. Man muss an die RAF denken, die in den 70er bis 90er Jahren Westdeutschland und dann Gesamtdeutschland terrorisiert hatte. Hier zu sagen, also so gefährdet wie heute war die Demokratie noch nie, ich glaube, das ist eine völlig falsche Perspektive. Die Demokratie war immer gefährdet, aber für mich stellt sich die Frage, was hat er nur für einen Demokratiebegriff?
Wollte ich gerade fragen, was ist der zentrale Irrtum, das große Missverständnis von Thomas Haldenwang, wenn es um sein Demokratieverständnis geht?
Aus meiner Sicht ist eine Demokratie eine freiheitliche Demokratie und eine freiheitliche Demokratie ist eine pluralistische Demokratie, in der alle Meinungen grundsätzlich zugelassen sind. Auch radikale Meinungen sind in einer freiheitlichen Demokratie zugelassen. Die einzige Ausnahme oder zwei Ausnahmen bestehen. Die eine Ausnahme ist, wenn jemand Straftaten mit der Meinungsäußerung begeht. Das ist der Ehrenschutz, Beleidigung, Verleumdung. Auch der Volksverhetzungstatbestand, der leider aus meiner Sicht immer weiter ausgedehnt worden ist. Und die andere Ausnahme ist, wenn man im Grunde genommen einen Angriff macht auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das heißt, dass die gesamten Rechte ausnutzt, um letztendlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu überwinden und einen totalitären Staat zu errichten. Aber ich frage mich, wo ist das der Fall? Wer will in Deutschland einen totalitären Staat errichten? Jedenfalls sehe ich ein paar Gruppen, aber die sehe Herr Haldenwang offensichtlich nicht. Ich sehe die Gruppen im Bereich des Linksextremismus, wenn es heißt, bei Klimaschutz, da haben wir keine Zeit mehr für Demokratie und Rechtsstaat. Das ist klar verfassungsfeindlich. Aber Leuten wie mir zu unterstellen, ich würde die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen wollen, so sieht es ja offensichtlich aus, weil ich von seiner Behörde beobachtet worden bin. Das ist ein Missbrauch des Verfassungsschutzes. Da muss ich sagen, bestenfalls ist ihm zu unterstellen, er hat ein falsches Verständnis von seiner Aufgabe. Schlimmstenfalls muss man sagen, er instrumentalisiert wahrscheinlich im Auftrag seiner Chefin, Frau Faeser, seine Behörde, um politische Gegner zu beobachten, zu diffamieren. Diffamieren in dem Sinne, wenn jemand beobachtet wird, wird er damit letztendlich in der Öffentlichkeit diffamiert. Und das muss ich sagen, das darf in einer freiheitlichen Demokratie nicht sein. Und dann wird der Verfassungsschutz von einer Behörde, die eigentlich die Verfassungsordnung schützen sollte, die Meinungsfreiheit schützen sollte, die Demokratie, die freiheitliche Demokratie und nicht den demokratischen Sozialismus schützen sollte, dann wird der Verfassungsschutz zu einer wirklichen Gefahr für die Demokratie.
Bemerkenswert ist ja, dieser Text kommt ja nicht von ungefähr. Oder ich habe das angetönt in der Einleitung, der Druck, die Kritik nimmt mählich zu. Jetzt kam diese Rechtfertigung, dann kam postwendend ein Leserbrief in der FAZ vom Verfassungsrechtler Rupert Scholz, der auch eben genau dieses Demokratieverständnis von Thomas Haldenwang kritisiert hat. Was hören Sie aus Ihrer Ex-Behörde, die Sie ja gut kennen? Sie werden sicher alte Kollegen haben. Wie ist da die Stimmung? Wie ist da die Lage? Ist das eine Art Verzweiflungstat des obersten Verfassungsschützers Haldenwang? Wie deuten Sie, was hören Sie, was bekriegen Sie mit?
Aber ich möchte nicht darüber reden, was ich mitbekomme, aber ich habe schon den Eindruck, wie ich auch sagte, dass Herr Haldenwang vermutlich sich die ganze Zeit auch immer bestätigt fühlte in seinem Irrweg, muss ich sagen, einen Irrweg, wie er Demokratie und Verfassungsschutz verstand. Und jetzt auch durch die kritischen Kommentare, auch aus dem Mainstream, auch von, ich sage mal, Verfassungsrechtlern, die sich nie als konservativ angesehen haben, dass er merkte, dass er mit seiner Meinung vielleicht ziemlich alleine dasteht.
Was ist das für ein, Sie kennen ihn ja, nehme ich an. Also was ist das für ein Typ? Wie würden Sie ihn beschreiben? Was macht ihn aus? Was zeichnet ihn vielleicht auch aus? Was schätzen Sie an ihm?
Also ich habe früher seine Dienstbeflissenheit geschätzt. Mittlerweile frage ich mich, was geht in dem Mann vor? Hat er sich vielleicht in den letzten Jahren radikalisiert? In Teilen kann ich ihn nicht mehr wiedererkennen.
Interessante Frage, Sie haben ja das Thema jetzt gebracht, dass Einzelpersonen quasi beobachtet werden von einer Behörde in Deutschland, die die Leute auf ihre Verfassungskonformität überprüft. Wer muss für was heute in Deutschland damit rechnen, dass er von der Behörde, von dem Verfassungsschutz beobachtet wird?
Schauen Sie mal, nach dem Verständnis oder dem offenkundigen Verständnis dieser Behörde ist es so, dass man Einzelpersonen beobachten darf, wenn sie den Staat delegitimieren, so nach deren Verständnis, oder Regierungsmitglieder verächtlich machen. Aus meiner Wahrnehmung ist das jedenfalls ein schwerer Verstoß gegen elementare Grundsätze einer freiheitlichen Demokratie, insbesondere der Meinungsfreiheit in einer freiheitlichen Demokratie. Sie haben vielleicht auch zur Kenntnis genommen, dass über mich ein Bericht gemacht worden ist von 20 Seiten, in dem dezidiert dargestellt worden ist, was ich alles Regierungskritisches getwittert habe, geredet habe, geschrieben habe, was andere über mich getwittert haben oder wie oft ich oder dass ich geliked worden bin mit meinen Aussagen. Da stellte sich für mich neben der Frage, darf der Verfassungsschutz das überhaupt eine Einzelperson zu beobachten, wo ich sage nein, stellt sich noch die Frage, warum gerade ich? Ja, und wenn Sie sich diese 20 Seiten anschauen, werden Sie nichts finden, was verfassungsfeindlich ist, sondern Sie werden finden, dass das, was ich sage, kritisch gegenüber der Migrationspolitik, kritisch gegenüber der Außenpolitik und viele andere Punkte, wo ich mich kritisch äußere, dass das Positionen sind, die in Deutschland mit Sicherheit von Millionen vertreten werden, von Millionen Menschen. Und ich bin eher noch jemand, der sich in seinem Vokabular noch zurückhält. Und ich kann mir vorstellen, andere würden die Position, die ich vertreten habe, mit deutlich drastischeren Worten sagen. Und da stellt sich die Frage, wenn ich schon beobachtet werde und man 20 Seiten gesammelt hat, aber auch noch mitgeteilt hat, die haben noch viel mehr über mich, dann frage ich mich, was wird über Hunderttausende andere in Deutschland gespeichert? Und wenn nichts gespeichert wird, dann stelle ich mir die Frage, warum nur ich und nicht die anderen? Also es tut sich jedenfalls hier ein unheimlicher Verdacht auf, dass die Behörde offensichtlich jetzt außer Rand und Band ist und alle, die regierungskritisch sind, beobachten will oder sich bestimmte Regierungskritiker, die vielleicht für die Bundesregierung prominent oder gefährlich sind, herauspickt, um sie zu beobachten, auch mit dem Ziel, sie dann zu diskreditieren und zu diffamieren. Das ist ein unheimlicher Verdacht und dem muss nachgegangen werden. Und deswegen klage ich auch gegen diese Behörde.
Was ist Ihr Verdacht, wenn Sie jetzt sagen, glauben Sie, dass da ganze Archive angelegt wurden beim Bundesverfassungsschutz, dass da quasi, wie Sie sagen, Millionen von Bürgern, die eben gerade migrationskritisch sind, regierungskritisch, klimakritisch, alles, stellen Sie sich vor, Corona-kritisch, damals maßnahmenkritisch, gibt es da ganze Archive voll von irgendwelchen Tweets, Likes und weiß ich nicht was, muss sich der einzelne Bürger in Deutschland, muss er sich ernsthaft Sorgen machen, was die Behörde da über ihn sammelt?
Ich weiß es nicht, wie stark die Behörde sammelt. Vieles kann automatisiert geschehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass diejenigen, die auffallen, dass bei denen über die Daten gesammelt werden. Ich muss sagen, das darf nicht sein, das darf in einer freiheitlichen Demokratie nicht sein. Und leitende Beamte, die ein Selbstverständnis haben, das könne man tun, weil das dient ja der Bundesregierung, ist Regierungsschutz, die dürfen auch nicht mehr auf der Position sitzen bleiben.
Wie gefährlich ist ein Verfassungsschutz, der so überbordet mit einem Chef Thomas Haldenwang für Deutschland?
Na, wie ich gesagt habe, ich habe den Verdacht, dass hier eigentlich Unheimliches passiert, nämlich Daten über unbescholtene Menschen zu sammeln, die keinen Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung durchführen wollen, sondern die nur ihre Meinung äußern. Und da muss ich sagen, ist der Verfassungsschutz eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und er muss an einer kurzen Leine geführt werden, weil wenn er nicht an einer kurzen Leine geführt wird, wenn es leitende Beamte gibt, die ein ganz anderes Selbstverständnis haben als ein freiheitliches und demokratisches, dann ist das eine Gefahr für uns alle.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Und wie ja, muss man den einzelnen Bürger, muss man die Deutschen vor dieser Behörde schützen? Und wenn ja, wie wäre das überhaupt möglich?
Also natürlich ist man immer davon ausgegangen, dass der Verfassungsschutz eine Behörde ist, die eng kontrolliert wird. Es gibt viele Kontrollmechanismen, angefangen bei Ministerien bis hin eben zu den parlamentarischen Überwachungseinrichtungen. Nur wenn der Verfassungsschutz in Verbindung vielleicht auch mit den Regierungsfraktionen die Kompetenzen erweitert und etwas tut, was er gar nicht tun darf, weil dies jedenfalls mit dem Sinn und der Zielrichtung einer freiheitlichen Demokratie nicht in Einklang steht, dann ist da wirklich eine Gefahr.
Sie wurden vom Verfassungsschutz, Sie haben es angedeutet, Sie klagen dagegen, Sie wurden quasi als rechtsextremes Beobachtungsobjekt wurden Sie da statuiert. Von Ihnen wurden Tweets gesammelt, Artikel gesammelt, ein richtiges Dossier erstellt. Was macht das mit einem Menschen, wenn er so etwas herausfindet? Wie war Ihnen da zumute? Was ging Ihnen vor?
Also ich weiß nicht, als was ich gespeichert worden bin. Ich weiß nur, so viel hat man mir dann mitgeteilt auf meine Anfrage. Ich habe eine Anfrage an den Verfassungsschutz gestellt. Was ist über mich gesammelt worden? Und das sind dieses Dossier von 20 Seiten. Ich war schockiert gewesen, als ich das gesehen habe. Ich habe es deswegen auch ins Netz gestellt, damit jeder sehen kann, was über mich gesammelt wird. Mhm. Journalisten haben dann draus gemacht, ich wäre als Rechtsextremist abgespeichert. Das will ich auch wissen, ob der Verfassungsschutz mich als rechtsextremistischen Verdachtsfall oder Beobachtungsobjekt oder was auch immer abspeichert. Ich will die Begründung wissen, warum das stattfindet. Ich will auch wissen, wer dafür verantwortlich ist. Und diese Verantwortlichen müssen dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden. Also Hubertus Knabe hat sich diese Seiten angeschaut und Hubertus Knabe ist kein Unbekannter. Er hat sich sehr, sehr intensiv beschäftigt mit der Stasi und der DDR-Vergangenheit. Er war Leiter der Gedenkstätte, Stasi-Gedenkstätte gewesen. Und er hat dazu gesagt, zu diesem Dossier über mich, so etwas hätte er noch nicht mal über prominente DDR-Dissidenten gelesen. So etwas hätte noch nicht mal die Stasi gemacht. Also das ist nicht meine Aussage, sondern ist die Aussage von Hubertus Knabe. Und Sie können sich vorstellen, dass ich darüber natürlich auch schockiert war.
Was droht Ihnen?
Was mir droht? Ja. Nun, man muss das alles in einem größeren politischen Zusammenhang sehen. Die Innenministerin Faeser hat jetzt das Dienstrecht verändert. Nach diesem Dienstrecht sollen Beamte aus dem Dienst leicht entfernt werden können, wenn es Zweifel an der Verfassungstreue gibt. Was heute bedeutet, ich sagte es vorhin schon, Delegitimierung und Verächtlichmachung der Regierung bedeuten schon Zweifel an der Verfassungstreue. Und das bedeutet, dass Mitarbeiter in Ministerien, in Behörden vor die Tür gesetzt werden können, wenn sie die Regierung kritisieren. Jedenfalls so kann man diese Regelung durchaus verstehen. und das in einem Hauruck-Verfahren. Früher konnte man Beamte nicht ohne weiteres rauswerfen, sondern es musste der Staat selber eine Disziplinarklage machen. Dann hat ein Gericht entschieden, ob das überhaupt zulässig ist. Jetzt ist es so, und das wird unter der Überschrift Entbürokratisierung gesagt, die Ministerin darf das selber entscheiden. Und dann darf der Beamte dagegen klagen. Und vielleicht an irgendeinem fernen Tag wird dann das oberste Verwaltungsgericht in Deutschland dann feststellen, dass der Beamte recht hat. Ich meine, wenn er dann zu dem Zeitpunkt noch lebt, ja, und dass die Bezüge zu Unrecht einbehalten wurden, dass er auch den Krankenversicherungsschutz wieder hat. Also es kann viele Jahre dauern, bis ihm Recht gegeben wird. Und der Staat kann das aussitzen. Der Staat hat seine Spitzenanwälte aus den großen Kanzleien, die er bezahlen kann, während der kleine Beamte dann dagegen kämpfen soll.
Trauen Sie das dem deutschen Staat, namentlich Innenministerin Nancy Faeser, zu, dass Sie eben genau so eine Entbürokratisierung, haben Sie, glaube ich, gesagt, dass Sie das tatsächlich in die Realität umsetzen wird, dass da quasi fast schon Entlassungswellen drohen aufgrund von ungenehmen oder unbequemen Meinungen und Ansichten innerhalb der Verwaltung?
Natürlich traue ich ihr das zu, deswegen ist die Regelung ja gemacht worden. Und es hat mich schon schockiert, wie sie damals mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, umgegangen ist. Gegen ihn wurde der Vorwurf konstruiert, er hätte Kontakte gehabt zu russischen Dienststellen, offensichtlich russischen Geheimdiensten. Sein Ruf ist damit dann in Mitleidenschaft gezogen. Es war ein richtiger Rufmord gewesen, der ist umgesetzt worden. Und wie ich dann der Presse entnehmen konnte, ist dann der Verfassungsschutz auch beteiligt worden, um belastendes Material gegen ihn zu suchen. Also das macht mir schon große Sorge, dass hier Regelungen gemacht werden, die natürlich nicht für Historiker sind, sondern das sind Regelungen, die eingesetzt werden sollen gegen missliebige Beamte. Und das ist eine Sorge, aber die andere, die sich damit verbindet, ist, wissen Sie, demokratische Politiker, die wissen, es gibt Wahlen und dann werde ich abgesetzt, dass ein Minister so lange wie Genscher viele, viele Jahre Minister ist, ist eine Seltenheit. Derartige Politiker müssen wissen, im nächsten Jahr, im September haben wir Bundestagswahlen, spätestens dann. Dann können diese Regelungen, die gemacht worden sind, die jetzt zugunsten also der herrschenden Parteien gemacht worden sind, können dann auch von der Opposition verwendet werden. Und zwar auch gegen die Mitarbeiter, die jetzt eingestellt worden sind von den Regierungsparteien. Und die könnten dann sagen, das ist ja prima, dass sie uns diese Regelung gemacht hatten. Jetzt werfen wir alle Sozialdemokraten und alle Grünen raus. Weil das, was Grüne und Sozialdemokraten, sagen wir mal, über einen AfD-Minister sagen, immer Verächtlichmachung ist oder Delegitimierung ist. Das müsste eigentlich eine Frau Faeser denken, aber sie denkt offensichtlich nicht so weit, weil Frau Faeser offensichtlich davon ausgeht, dass sie noch viele, viele Jahre regieren wird, dass es keine Politikwende in Deutschland geben wird. Und das macht mir Angst, dass Politiker offensichtlich davon ausgehen, es wird keine Politikwende geben, weil wir es verhindern werden. Und das ist undemokratisch.
Also Deutschland auf dem Weg in den Willkürstaat sozusagen.
Na, so weit würde ich nicht gehen, aber das macht mir Sorge, wie das Amtsverständnis von Politikern derzeit aussieht.
Sie klagen gegen dieses Dossier des Verfassungsschutzes. Wo klagen Sie? Ich weiß nicht genau der Instanz zu, aber wo klagt man das an und wie ist da die realistische Aussicht? Ich meine, man hört immer so ein bisschen, dass diese Gerichte, dass die ganze Verwaltung, die auch schon ein bisschen diesen ideologisierten Touch hat, dass da nicht mehr ganz vorurteilsfrei oder objektiv geurteilt wird. Wie realistisch sind da die Aussichten, dass das quasi rechtsstaatlich gut behandelt wird?
Ich bin ja selber Jurist und man lernt den Ausdruck vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Man weiß nie, wie Verfahren ausgehen. Ich habe geklagt beim Verwaltungsgericht in Köln, das ist die erste Instanz. Ich habe eine Klage und einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz eingereicht, das bedeutet, er müsste zügig entschieden werden, aber zügig heißt nicht sofort, sondern es kann ein paar Monate dauern, bis die Entscheidung getroffen ist. Und dann wird das Hauptsacheverfahren laufen. Und das kann bis zum Bundesverwaltungsgericht oder bis zum Bundesverfassungsgericht gehen. Das kann noch viele Jahre dauern. So könnte es aussehen. Sie haben recht, in Teilen ist die Justiz leider in Deutschland auch politisiert. Das liegt auch an der Personalauswahl. Wenn ich dran denke, wie das oberste deutsche Gericht personell zusammengesetzt wird, es sind oftmals Politiker oder Leute aus politiknahen Bereichen. Denken Sie allein dran, dass der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der ehemalige stellvertretende Fraktionsvorsitzende und der CDU unter Merkel war. Das sind, oder früher ein Ministerpräsident eines Landes ist es gemacht, ist Richter geworden, oder auch ein früherer Innenminister ist Richter geworden. Also das sind aus meiner Sicht unhaltbare Zustände, diese Gewaltenfusion von Justiz Exekutive. Das setzt sich auch in Teilen dann in den Instanzgerichten fort, aber auch nur in Teilen. Ein anderes Problem ist, dass die Justiz auch massiv aus dem politisch-parlamentarischen, aber auch medialen Bereich unter Druck gesetzt wird. Mir fällt in Deutschland auf, dass die Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz immer weiter nachgelassen hat, dass die Verwaltung sich sagt, gut, das mag zwar rechtswidrig sein, dann soll der Betreffende klagen. Und dann wird dann irgendeinem fernen Tag, wird er mal Recht bekommen oder auch nicht. Und das führt auch dazu, dass der schwarze Peter in manchen politischen Angelegenheiten beim Verwaltungsgericht oder beim Gericht landet. Und die Richter wollen keine politischen Entscheidungen treffen, was ich auch verstehen kann. Sie wollen nicht diejenigen sein, die dann die politischen Kohlen aus dem Feuer holen.
Was kann man dem Bürger da als Lichtblick sagen? Gibt es da irgendeinen Lichtblick? Haben Sie das Gefühl, vielleicht ist es doch nicht so schlimm, übertreiben Sie vielleicht ein bisschen, gibt es Anzeichen auf Besserung oder ist es tatsächlich schon so vertrackt?
Ich sehe mich selber immer als Realisten, also nicht als Pessimisten, auch nicht als Optimisten. Die Situation ist vertrackt, die ist sehr schwierig derzeit bei uns in Deutschland. Die Hoffnung ist die Werteunion, was Sie anfänglich gesagt haben. Das ist der Grund, warum ich jetzt diese neue Partei gegründet habe. Das ist die Partei, wo man sagen kann, mit dem Alleinstellungsmerkmal, wir kennen keine Brandmauer. Wir arbeiten mit allen zusammen, die unsere politischen Positionen unterstützen und teilen. Wir wollen eine Politikwende und ein ganz zentraler Punkt in unserer Agenda wieder die Herstellung von freiheitlicher Demokratie, von Rechtsstaat und auch von Meinungsfreiheit. Und wenn man liest, dass nur noch 40% der Menschen der Meinung sind in Deutschland, man kann die Meinung frei äußern. Wenn gerade im Osten Deutschlands, wo die Menschen die Diktaturerfahrung bis 89 hatten, bei den über 50-Jährigen man immer wieder hört, als wir kennen das ja schon, wir kommen aus der Zukunft, wir wissen ja schon, was das bedeutet, da muss man sagen, ist das Thema Meinungsfreiheit, ist das Thema Rechtsstaat und Demokratie ein ganz entscheidendes Thema in Deutschland.
Wie würden Sie, wenn wir nochmals kurz zum Verfassungsschutz kommen, wie würden Sie diese Behörde reformieren? Was ist da anzupassen, damit es eben wieder ins Lot kommt, zurück ins Lot? Sind das einige wenige Schrauben, die man vielleicht wieder anziehen muss? Sind das Grundsätze, die man quasi korrigieren muss? Was wäre jetzt zu tun für diese Verfassungsschutzbehörde?
Also ich bin niemand, der sagt, wir brauchen keinen Inlandsgeheimdienst. Es gibt ja jetzt auch eine Reihe von Personen, Kritikern des Verfassungsschutzes, jetzt zum Beispiel der frühere SPD-Finanzminister Brotkorb aus Mecklenburg-Vorpommern hat ein beachtenswertes Buch geschrieben über die Krise des Verfassungsschutzes und auch die Krise des Verfassungsschutzes jetzt unter Herrn Haldenwang, kommt zum Ergebnis, der Verfassungsschutz sollte abgeschafft werden. Ich sehe das so nicht, weil Auftrag ist letztendlich auch Abwehr von Spionage, Sabotage und Unterwanderung. Was wir brauchen, auch hier, der Verfassungsschutz muss wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Er muss in Teilen unabhängiger von der Politik werden. Diese enge Zusammenarbeit zwischen Ministerium und Verfassungsschutz, die zwar bei uns in der Rechtsordnung angelegt ist, der Verfassungsschutz ist eine exekutive Behörde, muss beendet werden. Der Verfassungsschutz muss insoweit unabhängiger sein von der Bundesregierung, weil natürlich es attraktiv ist für regierende Parteien, den Verfassungsschutz für eigene politische Zwecke zu instrumentalisieren. Das muss aufhören.
Woran halten Sie eigentlich fest, wenn das hier in diesem ganzen Chaos an Problemen, auch persönlichen, oder wenn Sie da persönlich angegangen werden, von einer Behörde ins Visier genommen werden, was gibt Ihnen die Kraft? Woran halten Sie fest, dass Sie sich da nicht selbst verbittern, versteifen, vielleicht sogar radikalisieren, um dieses Wort, das so oft in Deutschland verwendet wird, zu verwenden? Woran halten Sie sich da fest? Was gibt Ihnen die Kraft?
Naja, die Schönheit unserer Verfassung und dessen, was wir nach 1949 in der alten Bundesrepublik uns erarbeitet haben. Eine freiheitliche Demokratie, wo im Grunde genommen jeder machen kann, was er will, solange er anderen nicht auf die Füße tritt, sich nicht belehren lassen muss, was für eine Heizung er im Keller hat und ob er mit einem Verbrenner oder einem E-Auto ins Büro fährt. Das ist eigentlich freiheitliche Demokratie, wo die Bürger unabhängig sind und sich auch nichts von bildungsfernen, berufslosen Politikern sagen lassen oder maßregeln lassen müssen. Das war die alte Bundesrepublik gewesen und dafür kämpfe ich. Darum sage ich auch immer Bonner Grundgesetz, weil das Grundgesetz, wie wir es jetzt als Verfassungspraxis erleben, vom Wortlaut, aber nicht mehr vom Geist her identisch ist mit dem, was wir 1949 geschaffen haben.
Sie haben ja in den letzten Tagen verkündet, dass Sie kandidieren als Ministerpräsident Thüringens. Was kriegen die Thüringerinnen und Thüringer, wenn sie Herrn Maaßen wählen? Wofür stehen sie?
Nun, es war so gewesen, wir haben am Sonntag in der Nähe von Erfurt haben wir den Landesverband der Werteunion-Partei in Thüringen gegründet. Mein guter Freund und Weggefährte Albert Weiler ist der Spitzenkandidat, ein langjähriger CDU-Bundestagsabgeordneter aus Thüringen. Und ich habe gesagt, ich stehe nicht für die Spitzenkandidatur zur Verfügung, weil er kennt Thüringen aus dem FF, ich bin ein Zugereister. Und er ist doch zu Hause und er hat auch die notwendige kommunalpolitische und politische Erfahrung dafür. Und dann bin ich gebeten worden, weil wir davon ausgehen, dass wir ein gutes Ergebnis erreichen werden bei der Landtagswahl am 1. September, dann als Ministerpräsidentkandidat zur Verfügung zu stehen. Und das würde ich dann auch tun, wenn die Werteunion im Landtag ist, wenn wir eine Koalition bilden können, würde ich dafür zur Verfügung stehen. Nun, was wir ändern, ich beschreibe das immer mit einem Wort: Politikwende. Wir brauchen eine Politikwende und die steht bei den Themen, die wir gerade schon abgehandelt haben, unter der Überschrift, ein Zitat von Konrad Adenauer: Wir wählen die Freiheit. In allen Bereichen mehr Freiheit. Mehr Freiheit mit Blick eben auf Wissenschaft, mehr Freiheit mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit, mehr Freiheit mit Blick auch auf Steuern. Es muss aufhören, dass der Staat, ich sage mal, linksradikale Vorfeld, politische Vorfeldorganisationen subventioniert. Kein Geld mehr für die Antifa, kein Geld mehr für diese ganzen linksradikalen und grünen Stiftungen. Freiheit bedeutet auch, dass das Geld, das man den Bürgern nimmt, im Rahmen von Steuern auch vernünftig ausgegeben wird. Wir brauchen wieder vernünftige Infrastruktur. Wir brauchen wieder Straßen, wo man nicht mit einem, ich sage, vierradgetriebenen Fahrzeug durch die Schlaglöcher fahren muss, sondern vernünftiger Asphalt. Das haben wir bezahlt. Ich meine, wir Bürger in Deutschland haben dem Staat Geld dafür gegeben, dass er die Pflichtaufgaben erledigt. Und zu den Pflichtaufgaben gehört vernünftige Infrastruktur. Ein Bahnnetz, das funktioniert, Züge, die pünktlich abfahren und auch pünktlich ankommen, Flughäfen, die wirklich Flughäfen und nicht Flugplätze sind, wo man auch mal in weiter entlegene Länder fliegen kann. Ein Bildungssystem, das den Ausdruck Bildung und nicht Verblödung verdient, das brauchen wir. Und das würden wir in Thüringen auch anpacken. Aber wir würden uns auch ich würde mich dann auch mit thuringischen Problemen beschäftigen, nämlich den Windrädern im Thüringer Wald. Keine Windräder in den Wald. Ich bin jemand, der Landschaft liebt, der Heimat liebt. Ich bin jemand, der sehr gerne in der Natur ist. Ich bin Jäger. Und ich finde es einfach unerträglich, mit was für einer ideologischen Dreistigkeit Wälder abgeholzt werden, in den Waldboden Beton gepumpt wird für diese Windkraftanlagen, die nur ideologisch motiviert sind, die keinen Sinn machen. Naturzerstörung, Landschaftszerstörung, Heimatzerstörung, das würde ich abschaffen.
wenn Sie sagen, Sie sind Zugereister in Thüringen, wenn man da quasi Politik betreibt, oder wenn wir bei diesem Freiheitsbegriff von Ihnen bleiben wollen, Sie sagen eben, Sie reden mit allen, also totale Freiheit gegenüber Meinungen, Menschenmeinungen quasi. Wenn man in Thüringen politisiert, muss man sich zwangsläufig mit der Person von Björn Höcke befassen, dem AfD-Chef der Fraktion, der Thüringer Landtagsfraktion, wenn ich richtig bin, aber ich bin nicht ganz sicher. Da gab es ein unglaubliches Hickhack, weil der CDU-Spitzenkandidat, Herr Voigt, mit ihm ein Rededuell eingehen wollte. Da wurde gesagt, ja, keine Plattform für die Bösen, da AfD-Politiker, vor allem nicht Björn Höcke. Wie denken Sie über so etwas?
Für mich ist es undenkbar, dass man darüber Diskussion führt. Man muss mit allen reden. Ja, ich habe es als Verfassungsschutzpräsident auch gemacht. Ich habe mit Linksextremisten, ich habe mit Islamisten Gespräche geführt. Schon allein deswegen, um die Leute von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung auch zu überzeugen, dass das die richtige Gesellschaftsform ist und die andere die falsche ist. Und man muss auch mit Leuten reden, deswegen, um sie zu verstehen, was deren Motivation ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr viel über Herrn Höcke gelesen, aber sehr wenig von Herrn Höcke selber gehört. Und ich lasse mich ausgesprochen ungern von anderen über Dritte belehren, sondern würde gerne schon authentisch hören, was dieser Mensch zu sagen hat, ob das wirklich richtig ist, was alles über ihn gesagt wird, oder ob das nicht vielleicht doch Desinformation ist. Ich weiß es nicht. Von daher muss man unvoreingenommen gegenüber Dritten auch antreten und mit diesen Leuten Gespräche führen. Und ich würde es für sehr wichtig halten, wenn es ein politisches Gespräch gäbe, an dem auch ein Herr Höcke teilnimmt. Entweder er entzaubert sich oder er macht einfach deutlich, dass manches über ihn einfach auch nicht richtig ist.
Wenn wir noch in die andere Richtung des politischen Spektrums gehen wollen, Sie haben auch mal gesagt, in Sachfragen würden Sie sogar auch mit den Grünen irgendwelche Kompromisse oder einen Dialog eingehen. Können Sie mal sagen, wo liegen die Grünen heute rein sachlich? Wo liegen die heute richtig? Wo würden Sie als Werteunion sagen, doch, da würden wir mit den Grünen einen Kompromiss machen, ein Gespräch führen, ein Thema voranbringen? Wo ist das?
Schauen Sie mal, ich habe das in einem eher theoretischen Sinne gesagt. Theoretischer Sinn heißt, als Demokrat ist man bereit, mit allen zusammenzuarbeiten, wenn die Werte die gleichen sind, ja, wenn man diese Werte teilt, wenn die Grundpositionen auch geteilt werden. So, und ich sagte, wir sind bereit auch zu einer Zusammenarbeit mit den Grünen, auch, ich sage mal, mit der Partei SED Die Linke. Nur ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir da einen gemeinsamen Nenner oder das größte gemeinsame Vielfache finden. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Die Grünen sind aus meiner Sicht die gefährlichste Partei, die wir im deutschen Parteiensystem haben. Es ist eine hochideologisierte und fanatisierte Partei. Das ist die Vorreiterpartei von Cancel Culture, also von Zensur, von Deplatforming, anderen keine Möglichkeit geben, sich politisch zu artikulieren. Das ist die Partei, die mit dafür verantwortlich ist, dass Menschen ausgegrenzt, diffamiert werden. Aus rein ideologischen Gründen betreiben die das. Und das ist eine rein ideologische Partei. Wenn ich mir den Klimaschutz anschaue, das ist nichts mehr mit Vernunft zu tun, sondern es hat was eher mit einer Sekte zu tun. Man muss daran glauben, weil verstehen tut man es nicht. Sodass vor dem Hintergrund ich keinerlei, ich sage, Gemeinsamkeiten derzeit mit den Grünen, jedenfalls nicht auf Bundesebene, auch nicht auf Landesebene sehe. Es mag sein, dass auf kommunaler Ebene man Gemeinsamkeiten hat, weil auf kommunaler Ebene ist man pragmatischer. Es kann sein, dass man gemeinsam an einem Strang ziehen kann, wenn es um Genehmigung von Projekten oder Verhinderung von Umweltzerstörung und Landschaftsabbau geht. Das mag sein, aber ich kann es mir beim besten Willen jetzt derzeit nicht vorstellen. Es sei denn, die Grünen, die würden irgendwann mal vernünftig werden, vielleicht dann, wenn Cannabis wieder verboten ist.
Sie haben ja in letzter Zeit eine unglaublich turbulente Phase. Sie spulen einen Marathon ab, sind eigentlich überall, unglaublich aufwendige und aufreibende Zeit. Haben Sie eigentlich den Entscheid, in die Politik aktiv da reingehen, in diesen Grabenkampf sozusagen? Haben Sie das eigentlich schon jemals bereut? Ja, haben Sie das schon jemals bereut?
Nein, ich habe es nicht bereut. Ich habe es mir gründlich überlegt. Ich habe mit meiner Frau und meinen Freunden darüber lange gesprochen, ob ich es mache. Ich sehe mich auch nicht als Politiker, Herr Zeller. Ich sehe mich überhaupt nicht als Politiker. Ich will nicht Politiker sein. Ich sehe auch keine Gemeinsamkeiten mit diesen vielen Berufspolitikern von CDU, CSU und SPD. Ich sehe mich eher als eine Art Problemlöser und will einfach nur helfen, dass wir dieses Land, Deutschland, unser Land wieder auf das richtige Gleis setzen. Und wenn das gelungen ist, sage ich Ihnen auch ehrlich, es können auch andere machen. Das muss ich nicht machen. Mhm. Wenn ich wahrnehme, dass es jemanden gibt, der es gut kann, für Thüringen habe ich gesehen, jetzt macht es Albert Weiler, ich habe Vertrauen in ihn und zu ihm, dann soll es ein anderer machen. Es muss nicht Maaßen die Nummer eins sein.
Und warum kommt es am Ende gut mit Deutschland?
Als Rheinländer, gebürtiger Rheinländer, sagt man immer, it is noch ever jod je jange, es ist noch immer gut gegangen. Und das sagten auch die Kölner noch nach dem Bombenregen 1945. Es wird gut ausgehen und da bin ich mir sehr sicher und zwar deswegen, weil die Realität immer konservativ ist. Die Grünen und die Linken, die haben Deutschland oder sind dabei, Deutschland ich sag mal, in ein ökosozialistisches Bullerbü umzuwandeln, träumen davon, dass Schafe und Wölfe gemeinsam auf der Weide nebeneinander weiden. Das wird alles nicht funktionieren. Sie können es nicht, wir können es, wir sind aber auch die Mehrheit und wir wissen es vielleicht selbst noch nicht mal, dass wir die Mehrheit sind. Wir müssen nämlich die Menschen in Deutschland mobilisieren, wir müssen ihnen einfach auch die Augen öffnen. Hier nutze ich mal diesen Ausdruck, den die politischen Gegner verwenden. Sie müssen woke werden, sie müssen wach werden, sie müssen einfach erkennen, was bei uns passiert. Und da denke ich immer dran, was mal der berühmte Sprachwissenschaftler und Politaktivist Noam Chomsky mal sagte, wenn die Menschen wüssten, was alles passiert, dann würden sie sich ganz anders verhalten. Und ich glaube auch, wenn die Menschen wirklich wüssten, was die Politik in Berlin, in Erfurt oder anderswo macht, oder vor allem in Brüssel macht, ich glaube, dann hätten sie einen Scholz, einen Habeck, auch einen Ramelow schon längst weggewählt. Und das ist unser Ziel, wir wollen sie von hinten sehen.
Darf ich da eine Frage, wenn das ist ja aktuell unglaubliches Thema, oder dieses Rechts, wenn man ihnen zuhört, ja, sie sagen es ganz einfach, ja, die Mehrheit ist konservativ, eigentlich die Realität muss man sehen, es ist eigentlich einfach so, was sagen sie eigentlich, oder was würden sie auch einem Bürger raten, dem man jetzt aufgrund von solchen Äußerungen sagt, ja, aber Herr Maaßen, Sie sind ja rechts, was sagen Sie dann?
Dann würde ich einfach sagen, na und? Nein, man ist nicht rechts, wenn man sagt, das Wasser fließt den Berg herunter und nicht den Berg hinauf. Das ist nicht rechts, das ist einfach normal. Und für mich ist es auch nicht rechts zu sagen, es gibt nur zwei Geschlechter, Männer und Frauen. Es mag vielleicht Abirrungen der Natur geben, aber es bleibt dabei. Und all diejenigen, die wirklich reinen infantilen Herzens daran denken, dass wir 76 Geschlechter oder 100 Geschlechter haben, denen würde ich sagen, diese Menschen haben ein Problem, das ich als Jurist nicht lösen kann, sondern sie brauchen jemanden, der die notwendige fachliche Kompetenz hat.
Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Gerne.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.